Was ist wahre Vaterschaft? Ich glaube, jeder hier würde zugeben, es muss viel mehr sein, als bloß Nachkommen zu zeugen. Das ist nicht Vaterschaft. Das ist Kinder in der Welt setzen. Und ganz weit entfernt von die Rolle eines biblischen christlichen Vaters. Einer hat es mal so geschrieben: Der Begriff der Verantwortung ist der springende Punkt bei der wahren Vaterschaft. Das bewusste Verantwortungsgefühl für das körperliche und geistliche Wohlergehen anderer ist das Kennzeichen eines wahren Vaters. Ich weiß nicht, was für einen Vater du gehabt hast. Das macht manchmal solche Tage ein bisschen schwierig. Wenn jemand keinen Vater hatte oder wenn vielleicht der Vater gewalttätig war oder wenn eine ganz schlechte Beziehung da war oder gar keine Beziehung, dann kann das schwierig sein. Aber in solchen Situationen ist es die Möglichkeit, dass ein Christ hat, sich auf den Himmlischen zu konzentrieren. Ich durfte, und durch Gottes Gnade war ich gesegnet, ich kann nur sagen Danke, ich durfte einen Vater haben, der Christ war und der auch eigentlich in vollzeitigen Dienst stand. Mein Vater ist vor einem Jahr gestorben, ziemlich überraschend gestorben. Und ich muss schon zugeben, ich vermisse meinen Papa. Ich habe heute darüber ein bisschen wieder nachgedacht. Zwei Dinge sind mir aufgefallen und sind mir wieder in Gedächtnis gekommen über meinen Vater, wenn es über Verantwortung geht. Ich kann mich noch erinnern, in der Zeit, da war ich an der Uni schon und mein Vater, der Pastor war, hat dann nicht mehr in einer Gemeinde gedient, wo er davon leben konnte. In manche Gemeinden hast du dann dein Gehalt von der Gemeinde bezogen und von anderen nicht. Da musstest du auch parallel dazu arbeiten. Mein Vater hat dann neue Gemeindedienst gemacht und er musste arbeiten. Und seine Arbeit war Putzen. Und er war nicht bereit, irgendeine andere Arbeit anzunehmen, das ihm verhindern würde, zu predigen und dem Herrn zu dienen. Er wollte lieber putzen, als was anders tun. Und dann, als ich von der Uni im Sommer dann zurückgekommen bin, durfte ich auch oft mit meinem Vater zu dieser Putzarbeit gehen. Wisst ihr, wann das stattgefunden hat? Es war am Abend ab 9 Uhr, jeden Tag. Büros hat er geputzt. Wir gingen in diese Büros hinein, alles leer. Und jeden Abend Staubsaugen, also Dinge abwischen, jeden Abend monoton, ganz eintönig, ganz uninteressant. Und ich durfte meinem Vater dabei helfen. Ich bin jetzt aber nicht negativ beeindruckt von meinem Vater deswegen, weil er solche eintönige Arbeit gemacht hat. Ganz im Gegenteil, wisst ihr, was das mir gezeigt hat? Er sorgt für seine Familie und er will dem Herrn dienen. Der Herr ist auf erster Stelle. Das werde ich nie vergessen. Wie wichtig ist es, dass ein Vater seine Kinder auch zeigt? Es gibt Prioritäten. Es gibt Dinge, die am allerwichtigsten sind. Und das mache ich gerne. Und wenn es Gottes Wille ist, dass ich Büros am Abend putze, um ihn zu dienen, mache ich gerne. Wisst ihr, mein Vater ist keinen einzigen Mal, dass ich wusste, grantig oder böse putzen gegangen. Ja, jetzt muss ich wieder putzen gehen. Nein, mein Vater war natürlich nicht vollkommen. Und Kinder, ihr dürft das natürlich auch wissen. Ich glaube, meine Kinder, das ist kein Geheimnis, die wissen, dass die keinen vollkommenen Vater haben. Mein Vater war auch nicht vollkommen. Es gibt nur einen vollkommenen Vater. Und das ist unser himmlischer Vater. Aber für uns Väter ist die Frage, streben wir eigentlich dieses Vorbild nach? Wollen wir so sein wie unser himmlischer Vater und sehen unsere Kinder an uns Eigenschaften, die wir bekommen haben, weil wir zugelassen haben, dass unser himmlischer Vater uns erzieht als Männer. Wir alle brauchen einen Vater und beim himmlischen Vater hat jeder die Möglichkeit, ihn als Vater anzunehmen. Preis dem Herrn dafür. Heute gibt's leider in dieser Welt aber eine richtige Krise. Die Krise entsteht, weil Vaterschaft nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, wie es früher hatte. Je weiter weg man von biblischen Werten kommt, desto mehr entstehen viele komische Sachen. Und Verantwortung, bewusste Verantwortung, ist auch etwas, das oft völlig ignoriert wird. Oder Ausreden werden dafür gegeben. Heute wollen wir ganz einfach Folgendes als unser Fazit haben. Das kommt dann natürlich später. Aber ein christlicher Vater wird seine Kinder biblisch erziehen, weil er sich von seinem himmlischen Vater erziehen lässt. Weil er sich selbst vom himmlischen Vater erziehen lässt, ist er in der Lage, seine Kinder auch biblisch und gottesfürchtig zu erziehen. So, wie erzieht uns unser himmlischer Vater? Oder wie funktioniert er? Was für einen wunderbaren himmlischen Vater haben wir? Schauen wir ein paar Eigenschaften an. Heute ist es natürlich unmöglich, die unendliche Breite und Größe unseres wunderbaren Gott anschauen. Aber es ist nicht zufällig, dass im Wort Gottes es heißt, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott den Heiligen Geist. Gott will uns auch dadurch zeigen, erstens, wie sein Wesen ausschaut, ein Geheimnis, das für uns unlösbar ist. Einen Gott haben wir, haben nicht drei Götter, wir haben einen Gott, aber in dieser einen Gott gibt es drei Personen, die miteinander Gemeinschaft haben. Es gibt sogar eine Autoritätshierarchie. Der Vater sagt dem Sohn, was er zu tun hat. Der Sohn gerne folgt dem Vater. Jesus sagt dem Heiligen Geist, was er zu tun hat. Es ist eine Autoritätsstruktur, das aber in Einheit da entsteht. Und wer könnte jemals sagen, dass der Sohn weniger heilig, weniger Gott wäre als der Vater? Oder weniger bedeutungsvoll als der Vater? Oder wer würde es wagen zu sagen, dass der Heilige Geist gar nicht so wichtig ist, nicht so wichtig wie der Vater? Nein, die sind alle Gott. Und so ist es auch in der biblischen Hierarchie oder biblische Autorität in einer Familie. Der Vater hat ja eine Autorität über die Familie, aber nicht eine Autorität, dass die anderen Familienmitglieder irgendwie unbedeutend oder weniger wertvoll macht, sondern es sollte, biblisch gesehen, wenn es biblisch funktioniert, eine Einheit und Harmonie bilden, das eine wunderbare Zusammenleben ermöglicht. Unser Vater ist so. Unsere erste Eigenschaft ist, muss sein, Zuneigung und Liebe. Wenn du die Bibel liest, ja, manche sagen, im Alten Testament ist Gott so böse und warum ist er auf einmal im Neuen Testament Liebe? Entschuldigung, bitte lese das Alte Testament richtig. Wisst ihr, wie viele hunderte Jahre er wartete, bis er in Gericht eingegriffen hat gegen manche dieser Völker? Wo er mit Geduld gewartet hat. Schau mal Nineve an, wo ein gesamtes Stadt so absolut sündhaft war, dass Gott sagte, die müssen jetzt umkehren, sonst kommt Gericht. Und was tut Gott? Gott tut jetzt nicht einfach das Nineveh zerstören, weil er sagt, ach, die sind böse, sondern er sagt zum Propheten Jona, geh du hin und verkündige, dass die Buße tun sollen. Und Jona sagt, nein, will ich nicht. Ich gehe die andere Richtung. Und warum? Weil Jona hasste diese Menschen. Gott aber liebte diese Menschen. Gott wollte diese Menschen retten. Jona sagt, ich flüchte von Gott. Ich werde von Gott flüchten, damit ich dieses Volk nicht von Gott erzählen muss. Weil wenn ich die von Gott erzähle, könnte es sein, dass die Buße tun, dass die dann nicht gerichtet werden. Aber ich will, dass die gerichtet werden. Seht ihr den Unterschied zwischen Menschengedanken und Gottesgedanken? Gott liebt. Gott will Versöhnung. Gott will vergeben. Gott schickt seine Boten hinaus und sagt, verkündige das Wort. Und wir Menschen sagen, nein, das will ich nicht hören. Oder manche Menschen sagen, das will ich nicht sagen, wie Jona. Aber was tat Gott? Gott sagt, Jona, das geht nicht. Nein, nein, ich liebe diese Leute. Die müssen die Botschaft hören. So, erstmal gibt es Sturm und dann kommt Jona ins Wasser. Und dann wird dieses Riesenfisch von Gott geschaffen, vorbereitet irgendwie und schluckt Jona. Und dieses Fisch macht Jona zum ein U-Boot. Und das U-Boot geht dann direkt nach Nineveh und lässt dann Jona bei Nineveh aussteigen. Und wir wissen, dass das jetzt kein Märchen ist oder keine Geschichte, weil der Herr Jesus selbst redet von Jona als eine historische Tatsache. Und für uns ist das natürlich kein Problem, daran zu glauben, weil der gleiche Gott, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, kann sowas leicht tun. Er ist Gott. Aber das zeigt uns, wie Gott so sehr diese Welt helfen will, die Botschaft geben will, damit sie umkehren können, damit sie Buße tun können. Was ist passiert? Der Jona geht so halbherzig durch Nineveh, kehrt um, tut Buße, Gott zerstört eure Stadt. Und tatsächlich, die Stadt tut Buße, kehrt um und Gott zerstört die Stadt nicht. Und Jona ist dann jetzt böse auf Gott. Oh Mann, ich wusste, dass Gott so barmherzig und gnädig ist. Das wollte ich nicht. Und Gott sagt zu Jona, wie kannst du so sein? Sollte ich nicht Barmherzigkeit in diese Stadt zeigen, wo so viele kleine Kinder drin sind, die nicht mal wissen, was ihre rechte Hand ist von ihrem linken Hand? Soll ich die alle einfach so zerstören, ohne eine Chance zu geben? Wisst ihr, das ist der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments. Er ist ein Gott der Liebe. Und Gott greift nur im Gericht ein, wo Menschen so stur und hartnäckig gegen ihn kämpfen, dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt. Unser himmlischer Vater gibt uns Zuneigung und Liebe. Markus Kapitel 1, Vers 11. Schreib einfach diese Stelle auf und die könnt ihr dann später, wenn ihr wollt, nachschlagen. Schau, wie der himmlische Vater seinen göttlichen Sohn Jesus Zuneigung und Liebe zeigte. Als Jesus dann getauft wurde, was sagt die Stimme vom Himmel? Der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist der Vater, unser himmlischer Vater, schaut seinen Sohn an. Und wisst ihr, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn war so eng. Jesus hat manchmal die ganze Nacht durch mit seinem Vater gesprochen im Gebet. Und wir wissen, dass vor das Kreuz hat Jesus seinen Vater gebeten, wenn es möglich wäre, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und manche meinen, das war einfach dieser körperliche Schmerz und Leiden. Aber ich glaube nicht. Das war natürlich kein Spaziergang. Aber das, was Jesus so am Herzen lag zu dieser Stunde, war die Trennung von seinem Vater. Die Last der Sünden der Welt. Gibt es nicht irgendeinen anderen Weg? Muss ich wirklich von dir getrennt werden? Aber nicht meinen Willen, sondern dein. Und Jesus ging ans Kreuz. Nicht, weil Gott den Vater ihn dazu gezwungen hat, weil manche sagen das dann auch. Oh, was für ein schlechter Vater, der seinen eigenen Sohn dazu zwingt, sich für anderen aufzuopfern. Nein, Jesus ging freiwillig. Und Hebräerbrief sagt uns, er ging deswegen, weil er die Freude, die vor ihm lag, eigentlich darauf geachtet hat. Jesus ging ans Kreuz mit der Auferstehung im Blick. Und er wusste, wenn ich ans Kreuz gehe, dann wird die Welt auch durch diese Gnade Errettung haben können, die an mich glauben. Und noch einmal, wer meint, dass der Vater im Himmel da irgendwie so seinen Spaß hatte, als Jesus am Kreuz gelitten hat? Das ist völlig falsch. Der Vater litt genauso wie der Sohn für uns, damit wir Errettung haben können. Er liebt seinen Sohn. Er liebt seine Schöpfung. Er ist das. Und wir kennen Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist unser himmlischer Vater. Schlag 1. Johannes Kapitel 3 auch auf. Hier ist eine wunderbare Stelle. Und ich werde heute versuchen, wirklich überblicksmäßig diese Themen anzuschauen, weil es gibt so viel, das man hier sagen kann. 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Was für eine Liebe! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Was für eine Liebe der Vater uns zeigt, dass Jesus Christus für uns gekommen ist, dass wir Kinder Gottes sein dürfen durch Jesus Christus. Preis dem Herrn, unser himmlischer Vater. Er ist voller Zuneigung und Liebe. Zweitens, als himmlischer Vater ist er auch stets treu. Immer treu. Wunderbare Wahrheit. Leider sind wir Väter nicht immer so treu, wie wir sein sollten. Wir müssen uns entschuldigen. Erkennen, dass wir falsche Wege gegangen sind. Unser Vater ist aber immer treu. 2. Timotheus 2 und Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Warum bleibt er treu, wenn wir untreu sind? Wieso ist es, dass wir gegen unseren himmlischen Vater sündigen können und er nimmt dann unser Gebet trotzdem auf, nachdem wir uns entschuldigen, dass er immer bereit ist zu vergeben und er bleibt treu, dass er nicht im Himmel sitzt, auf uns herabschaut und sagt, das war's jetzt. Du hast jetzt diese Sünde zum 20. Mal begangen und jedes Mal sagst du, tut mir leid, das hätte ich, bitte vergib mir. Und dann machst du es noch einmal. Jetzt ist aus. Du bist mein Kind nicht mehr. Warum tut er das nicht? Warum bleibt er treu, auch wenn wir nicht treu sind? Wisst ihr warum? Es steht hier, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt treu, weil er treu ist. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist Treue. Woher kennen wir Treue? Nur von Gott. Und nur ein böses Kind sagt, da mein Vater treu ist, dann werde ich einfach alles machen, was ich will. Kein Kind, der seinen Vater liebt, agiert so. Und wenn jemand behauptet, Christ zu sein und sagt, mir ist wurscht, wie ich mein Leben führe, weil Gott liebt mich, Gott ist treu, ich mache, was ich will, dann muss man die Frage stellen, kennst du den Vater wirklich? Kennst du Jesus wirklich? Wenn du seine Treue verstehst, wenn du seine Liebe verstehst, wirst du dann dadurch motiviert, auch selbst ihm treu nachzufolgen. Du wirst nicht vollkommen sein. Du wirst natürlich deine Fehler machen. Aber wie gehst du damit um? Stehst du wieder auf, bittest um Vergebung und dankst dem Herrn für seine Treue und sagst jetzt, Vater, ich will auch treu sein. Hilf mir. Ich mache das für dich. Ich hab dich lieb. Danke. Das ist Beziehung. Das ist, wie es in Kindererziehung ist. Glaubt ihr, dass es irgendein Kind jemals gegeben hat, der nicht wiederholt die gleiche Sünde gegen seine Eltern getan hat? Also bei mir war es, ich habe das schon immer wieder gemacht gegen meinen Eltern. Immer wieder habe ich gleiche Sünden gemacht gegen meine Eltern. Meine Eltern haben immer wieder vergeben. Was haben sie getan? Stan, deswegen versuchen wir dir zu zeigen, dass es so nicht geht. Das hier ist der richtige Weg. Haben meine Eltern jemals gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn? Selbst wenn sie es sagen wollten, könnten sie das nicht ändern. Es ist genetisch festgelegt. Unser Gott ist treu. Er erträgt alles in Liebe. Aber als treuer Vater, wie wir dann später auch sagen, er wird auch züchtigen. Er wird auch erziehen. Das heißt nicht, er lässt ihm alles gefallen. Passt, alles ist okay. Nein, als treuer Vater zeigt er uns auch den Weg. Drittens, als himmlischer Vater ist Gott sehr großzügig. Er ist sehr großzügig. die allergrößte Großzügigkeit. Natürlich, die er uns gegeben hat, haben wir schon erwähnt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab seinen Sohn. Er war bereit, uns alles zu geben. Jesus Christus hat er gegeben. Ihr kennt auch Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Wo kommen alle gute Sachen? Jesus hat es so gesagt, der Vater lässt es regnen auf die Bösen und auf die Guten. Weißt du, selbst die Leute, die Gott ablehnen, die ihn hassen, kriegen Regen. Das ist seine Treue, das ist seine Liebe, das ist seine Großzügigkeit. Er schenkt uns Lebensatem, er schenkt uns überhaupt das Leben und gibt uns so viel. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Ja, wenn wir den Vater betrachten, dann sehen wir kein egozentrischer Wesen. Er ist Liebe, er ist Treue, er ist großzügig. Der Grund, warum der Vater, warum Gott unsere Anbetung will, ist nicht, weil er stolz auf sich selbst ist. Wir müssen das begreifen. Es ist nicht, weil Gott irgendein Ego hat, das er nicht sättigen kann. Bitte schön. Der Grund, warum Gott bittet uns, dass wir ihn anbeten, ist, weil er Gott ist. Es ist, weil er ist, wer er ist. Er ist die einzige Anbetung, das eigentlich würdig ist. Er ist der Schöpfer. Alles besteht durch ihn. Alles ist durch ihn. Er ist Gott. Und wenn du und wenn ich ihn anbete, wenn wir ihn anbeten, wisst ihr, was wir davon bekommen? Das ist unser Vorrecht. Und wenn unser Herz sagt, nein, diesen Gott, diesen Vater, den mag ich nicht, dann kennen wir ihn nicht. Dann kennen wir ihn nicht. Lern ihn mal kennen, wie treu er ist, wie großzügig er ist, wie liebevoll er ist. Seine Großzügigkeit ist unbeschreiblich, absolut unbeschreiblich. Viertens, als himmlischer Vater führt Gott eine sehr persönliche Beziehung mit seinem Sohn und uns. Weißt du, Gott ist nicht wie da oben im Himmel und sagt, haha, ihr könnt mich niemals kennen, ich rede mit euch nicht. Ihr sollt irgendwie herausfinden, wer ich bin, aber ich sag euch nichts. Ich bin mysteriös. Ich bin groß. Ganz im Gegenteil. Gott ist der offenbarende Gott. Es steht überall im Wort Gottes. So spricht der Herr. So spricht der Herr. In Hebräerbrief. Gott hat sich offenbart in den letzten Jahren durch Jesus Christus, aber vorher durch die Propheten und durch sein Volk, sein Wort. Gott spricht. Er will mit uns eine Beziehung führen. Er will, dass wir ihn kennen. Erstens, wir sehen das eigentlich an Jesus Christus. Ein Grund, warum Jesus gekommen ist, Johannes 14, Vers 9 sagt, Jesus selbst spricht hier und sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wisst ihr, dass das Jesus zeigt uns den Vater. Wenn du wissen willst, wie schaut Gott aus, wie denkt Gott, wie handelt Gott, lese Jesus, lese über Jesus. Wie hat Jesus gedacht? Was hat Jesus gesagt? Wie hat er darauf reagiert? Wann war er zornig? Wann war er glücklich? Wann war er enttäuscht? Und du wirst dann merken, so ist Gott. Weil Jesus ist Gott Mensch geworden. Weil unser himmlischer Vater will, dass wir ihn kennen. Und im Alten Testament, die ganzen Propheten haben darüber gesprochen, Gott liebt euch, Gott will mit euch eine Beziehung führen. So er offenbart sich. Aber nicht nur offenbaren und reden. Er ist aktiv in unserem Leben. Er erzieht seine Kinder in seiner Heiligkeit. Wir müssen Hebräer 12 jetzt aufschlagen. Hebräer 12. Dieses Wort Erziehung hat auch mit Trainieren, Ausbilden zu tun. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass das neue Gesetz verabschiedet wurde, dass es auch eine Ausbildung geben muss für jedes Kind, auf irgendeine Art und Weise. Wisst ihr, Gott erzieht, Gott gibt Ausbildung oder bildet uns aus. Er lässt uns nie alleine. Er ist nicht einer, der viel redet und dann nie hilft. Das ist ja blöd, oder? Das ist wirklich blöd. Wenn jemand alle Antworten hat, aber niemals mal einen Finger hebt, um zu helfen, damit du das irgendwie lernen kannst. Nein, Gott greift wirklich praktisch in unserem Leben ein. Hebräer Kapitel 12, Vers 7. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt oder erzieht? Das ist die Idee hier, ist eben dieses Trainieren. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen habt, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hattet wir auch unseren leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir, und jetzt hier ist das wichtige Teil, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Ja. Gott erzieht uns. Hast du Geschichten, wie deine Eltern, dein Vater dich erzogen hat? Wenn du einen Vater hattest, der nicht biblische Maßstäbe verwendet hat, kann es sein, dass er gewalttätig war und versucht hat, irgendwie gewaltige Worte oder mit Fäusten dich zu schlagen oder dich niederzureden? Weiß ich nicht. Aber wenn dein Vater ein biblischer Vater war, ein christlicher Vater war, dann hast du etwas erlebt. Keine vollkommene Züchtigung, sicherlich nicht. Aber ich kann mich noch an meinen Vater erinnern. Gewisse Zeiten, wo er mich trainiert hat. Wo ich etwas gemacht habe, das ich hätte nicht machen sollen. Und damit war immer diese, ich erziehe dich jetzt, aber ich korrigiere dich jetzt, aber ich habe dich lieb. Nicht, weil ich dich hasse, sondern weil ich dich lieb habe. Gott ist immer treu. Gott ist einer, der uns liebvoll erzieht und hilft. Er will, dass wir als seine Kinder Frieden in unserem Herzen haben. Deswegen erzieht er uns dorthin. Liebe, Vergebung, Einheit, Harmonie. Das ist, was er für seine Kinder, für seine Familie will. Deswegen sucht oder erzieht er seine Kinder dahin. Wunderbar. Wir haben jetzt nur ein paar Sachen betrachtet, aber jetzt schauen wir noch etwas an, weil ich finde das so wichtig. Zum Schluss hier für die väterlichen Eigenschaften. Als himmlischer Vater hilft Gott die Waisen und Witwen. Diese wunderbare Wahrheit ist, dass Gott, wie es in manchen Übersetzungen, Menschen hilft, die vaterlos sind. Waisen sind Menschen, sind Kinder, die keine Eltern haben. Aber es ist auch natürlich Kinder, die keinen Vater haben. Und heute, leider, kommt das sehr, sehr oft vor, auch wenn der Vater noch lebt. Leider heute gibt es Männer, die Väter sind, die ihre Verantwortung nicht nachkommen und sie haben ihre Ausreden. Was sollen diese Kinder, was sollen diese jetzt Witwen, wenn man das so betrachtet? Wo sollen sie ihre Hilfe finden? Gott, der himmlische Vater, stellt sich jedem zur Verfügung. Psalm 10, Vers 14. Psalm 10, Vers 14. Du hast es wohl gesehen. Gott hat es wohl gesehen. Du hast es wohl gesehen. Warum? Denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht. Du gibst auf Elend und Kränkung Acht. Okay, er sieht dieses Elend. Er achtet darauf, um es in deine Hand zu nehmen, der Wehrlose, oder eine Übersetzung sagt, der Hilflose, der Mensch, der sich selbst nicht helfen kann, der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Wer ist Gott? Er ist der Helfer der Weisen oder der Helfer der Vaterlosen. Das gibt mir Ermutigung. Warum? Weil ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe oder übermorgen. Sollte ich Angst haben, dass vielleicht, wenn was passiert, dass meine Kinder dann ohne einen Vater aufwachsen, sollte ich jetzt Angst haben? Nein. Warum? Weil Gott, der Vater, der himmlische Vater, ist der Helfer der Weisen, der Vaterlosen. Psalm 68, Vers 5. Singt Gott, Lob singt seinen Namen, macht Bahn dem, der durch die Steppen fährt. Herr ist sein Name und frohlockt vor ihm. Ein Vater der Weisen, Vers 6. Ein Vater der Weisen. Ein Anwalt der Witwen ist Gott. Was für ein schönes Bild. Ein Anwalt der Witwen. Bist nie alleine. Er tritt für uns ein. Er sagt, so geht's nicht. Das heißt nicht natürlich, dass Waisen oder Witwen nie was Unangenehmes erleben. Aber Gott gibt immer die Kraft dafür, um damit klarzukommen, um damit umzugehen. Er verlässt uns nicht. Und ganz besonders in der Gemeinde. Wir dürfen das nicht vergessen. Es gibt im Neuen Testament für Witwen und auch für Waisen klare Aufforderungen vom Herrn, dass die in der Gemeinde geholfen werden. Gott ist der Helfer der Witwe und der Waisen. Preis dem Herrn dafür. So, das ist unser himmlischer Vater. Und jetzt in den nächsten paar Minuten wollen wir jetzt die irdische Vater uns ansprechen. Und wenn du heute nicht da bist oder kein Vater bist, bitte jetzt nicht ausschalten. Zuhören und hör mal zu, was Gott als in seinem Wort sagt. Es ist nicht kompliziert. Und dann lerne auch durch diese wunderbaren Prinzipien, was für eine wichtige, große Aufgabe das ist, Vater zu sein oder wenn du eine Frau bist, irgendwann mal vielleicht, es gibt manche hier, die auch noch nicht verheiratet sind, einen Mann zu heiraten, der wirklich diese Aufgaben ernst nimmt, der auch versteht, was das bedeutet, Vater zu werden. So, schauen wir das noch ganz kurz an. Aber um das wirklich zu verstehen, möchte ich etwas lesen. Keine Angst, nicht das ganze Buch. Okay, wir haben noch Zeit, aber nicht so viel. Ich möchte einen Brief lesen. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt heute eine Krise. Unser himmlischer Vater ist unser Vorbild. Der Christ sollte anhand des Wort Gottes wissen, wie er sich als christlicher Vater benehmen soll. Er sollte das verstehen. Aber viele Väter heute haben diese Verantwortung, auch in christlichen Kreisen, haben diese Verantwortung verworfen. Sie nehmen es nicht ernst. Und es ist ein Aufruf, dass wir als Väter unsere Verantwortung, unser Vorrecht ernst nehmen, unsere Kinder und unsere Frauen auch wirklich lieben und nicht Phantomväter sind. Ich möchte jetzt diesen Brief lesen. Es stammt von einer Frau aus den USA und ja, ich lese es einfach. Die Kinder sind im Bett. Heute Abend kommt nichts in der Glotze. Ich frage meinen Mann, ob es ihn stört, wenn ich den Apparat ausschalte. Er grummelt. Ich gehe zum Fernseher. Ein Gedanke jagt den anderen. Vielleicht, ja, vielleicht werden wir nur heute Abend einmal miteinander reden. Das heißt, eine Unterhaltung führen, die aus mehr als meiner üblichen Fragen und seiner daher gestammelten einsilbigen Antworten besteht. Oder um genauer zu sein, darin überhaupt keine Antwort zu bekommen. Schweigen. Ich lebe in einer Welt mit andauerndem Lärm, aber zwischen ihm und mir herrscht Schweigen. Bitte, o Herr, lass ihn sich öffnen. Ich mache den Anfang wieder einmal zum 999. Mal. Mein Herz klopft. Oh, wie kann ich es dieses Mal in Worte kleiden? Was kann ich nur sagen, dass die Tür aufstößt, einfach nur zum Reden? Ich muss ja gar kein tief schürfendes, bedeutsames Gespräch haben. Ich will einfach nur irgendwas reden. Als ich meinen Mund öffne, steht er auf und geht ins Schlafzimmer. Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. Das Licht, das unter der Tür hervorscheint, weicht der Dunkelheit. Auch meine Hoffnung weicht. Ich sitze allein auf der Couch. In meinem Herzen fühle ich einen Schmerz. Ich hasse es, allein zu sein. Meine zwei Söhne machen gerne Sport. Sie sind ziemlich gut darin. Sie könnten um einiges besser sein, wenn ihr Herr Papa sich etwas von seiner kostbaren Zeit nehmen und mit ihnen Fangen spielen würde. Leider ist es nicht damit getan, einmal im Jahr beim Gemeindepicknick mit den Jungs Fangen zu spielen. Damit werden sie auch nicht zu großen Ballspielern. Aber Papa ist viel zu beschäftigt. Er ist in der Arbeit. Er ist im Fitnessstudio. Er fährt mit seinem fahrbaren Untersatz. Er bastelt am Auto. Er spielt Golf. Er ist müde. Er schaut lieber ein Video an. Er spielt also mit meinen Jungs. Also, wer spielt also mit meinen Jungs Fangen? Ich? Ich mach das. Mein Mann meint, du sollst keinen Männersport treiben. Wer sonst soll es aber dann? Er sagt, dass er es tun will, aber es läuft nichts. Kommt uns das nicht bekannt vor? Er ist einfach zu beschäftigt, zu viel los. Er schafft sich seine eigene Befriedigung, tut, wozu er Lust hat, und so können meine Jungs im Sport eben keine gute Leistung bringen. Sie hätten gut sein können, wirklich gut. Meine Tochter ist im Teenageralter. Sie mag Jungs. Sie werden auf sie aufmerksam. Sie reagiert darauf. Ich weiß, wie das weitergeht. Ich versuche, mit ihr darüber zu reden. Aber mit mir will sie nicht reden. Sie will Papa. Ja, Papa. Wenn er sie doch wenigstens einfach nur in den Armen nehmen, beachten, mit ihr reden würde. Wenigstens ein bisschen. Aber nein. Und so sucht sie bei den Jungs nach Aufmerksamkeit und Liebe. Und ich stehe hilflos daneben. Eine Mutter reicht nicht aus. Kinder brauchen ihren Vater und nicht nur seine körperliche Anwesenheit, sein passives, stilles Dasein. Und nun kommt der dickste Hammer. Der Vater meines Mannes hat das Gleiche mit ihm gemacht. Ihn nicht gedrückt, ihn nirgendwo mit hingenommen, geschweige denn sich seine Baseballspiele angeschaut. Und er hasst seinen Vater. Nun tut mein Mann das Gleiche. Werden unsere Söhne aufwachsen und auch passiv werden? Werden sie zu Feiglingen werden? Das ist ein Brief, das eine Frau tatsächlich geschrieben hat und ihre Not ausgedrückt hat. Liebe Männer, wir haben das Vorrecht, Väter zu sein. Aber wenn wir Väter sind, ist die Verantwortung groß. Wir dürfen nicht auf uns selbst schauen, nur. Ich gebe zu, ich bin ein Sünder. Meine liebe Frau geduldet viel mit mir. Aber ich habe das Ziel vor Augen, ich will nicht ein Phantomvater sein. Wo ich versage, ich will aufstehen, ich will weitermachen. Ich will ein Vater sein, der seine Söhne liebt, der seine Tochter liebt. Was ist dein Ziel? Reden wir gemeinsam, zeigen wir einander, wo wir schwach sind, helfen wir einander, dem Herrn treu zu folgen. Und lassen wir nie diese Lüge irgendwie in uns tief sitzen. Ich habe mir meine Ruhe verdient. Wir haben gar nichts verdient. Wir haben Kinder. Und das ist das Schönste, das der Herr uns geben kann. So erstens, sei kein Phantomvater, sondern so wie unser himmlischer Vater. Das ist, was Gott will von uns Männern. Und wenn du einen jungen Mann mal kennenlernst, liebe Mädchen, die hier sind heute, und der hat keine Kontrolle über seine Gefühle und über sein, wie er sich benimmt, und er folgt irgendwie seinen Lüsten, das wird sich nicht ändern. Heirate den nicht. Vorsicht. Es kann schlimm werden. Sei kein Phantomvater. Erstens, was sagt uns Epheser 6, Vers 4? Ganz einfach. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So sei kein Phantomvater. Sei vor Ort, sei aktiv involviert im Leben deiner Kinder. Schätze die Kinder, die Gott dir gegeben hat. Pass auf, erstens, gib euer Kinder keinen Grund, verbittert zu sein. Und liebe Kinder, pass auf, wie gesagt, ihr habt keine vollkommenen Väter. Pflege die Beziehung, damit es, wenn irgendwelche Auseinandersetzungen vorkommen, Unstimmigkeiten vorkommen, dass der Weg offen ist, um diese Dinge zu klären. Es wird Reibereien geben. Es werden Missverständnisse geben. Das ist Teil einer Beziehung. Aber wie gehen wir damit um? Und zum Schluss drücken wir einander, sagen, ich hab dich lieb und ich will das Beste für dich. Das ist, was der Herr uns geben will. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr seid heute geduldig, ich lese noch ein Buch für euch. Okay? Und jetzt haben wir, keine Angst, es geht schnell, das Buch kann ich sehr empfehlen, Rebellische Kinder. Das ist ja nicht, was wir erziehen wollen. Nein, sondern was tun bei Herzen voller Zorn und Wut? Ich glaube, dieser Titel ist nicht so ganz gut. Aber es geht eher mehr darum, Kinder, die voll mit Zorn sind, die ständig zornig werden, wie hilft man die? Und in einem Kapitel gibt es Fehler, 25 Fehler, wie Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen. 25! Habt ihr jetzt sofort die Hoffnung verloren, oder? Ich muss auf 25 Dinge achten. Pass auf. Einfach ein geistliches Leben mit dem Herrn, er wird uns zeigen. Das sind eigentlich ziemlich Hausverstandssachen. Also zum Ersten zum Beispiel, fehlende Harmonie in der Ehe. Na, es gibt nur von einer Seite kann man nur so viel tun, aber jetzt, wenn es christliche Ehepaare gibt, christlicher Mann, christliche Frau, es soll Harmonie herrschen in der Ehe, weil das kann die Kinder zum Zorn reizen, natürlich. Mama und Papa streiten ständig, sagen, sie sind Christen. Was soll das jetzt? Wunderbar, will auch Christ werden. Okay, zweitens, eine kinderzentrierte Familie. Ist das nicht interessant? Wo das Kind im Zentrum steht, ist das Kind nicht glücklich und wird zornig, weil es nie lernt, das Leben dreht sich um was ganz anderes. Und es kriegt nie die ganze Aufmerksamkeit, wie es haben will. Dadurch ist nie befriedigt, ist nie innerlich ruhig. Wenn das Kind versteht, das Leben dreht sich nicht um mich, dann kann es zur Ruhe kommen. Drittens, sündigen Zorn vorleben. Willst du zornige Kinder haben, schrei sie dann bloß einfach an. Die werden sicherlich zornig darauf reagieren. Selbst sündigen Zorn vorleben. Viertens, regelmäßiges Strafen im Zorn. Ich bin ja wirklich jetzt, das war das Letzte und jetzt, du darfst jetzt nur 300 Jahre nicht mehr Videogames spielen. Im Zorn bestrafen. Schlimm. Schelte. Interessant. Wisst ihr, dass Schelten ist eigentlich ein mündliches Schlagen? Du dummes Kind, was machst du? Oder was weiß ich. Das hilft unseren Kindern nicht. Inkonsequent strafen. Ich gehe jetzt schneller. Mit zweierlei Maß messen. Also nicht konsequent sein. Gesetzlichkeit. Fehler nicht zugeben und nicht um Vergebung bitten. Nicht echt sein. Wir müssen auch unsere Fehler eingestehen. Ständiges Suchen nach Fehlern. Nicht gut. Vertauschen der gottgegebenen Geschlechterrollen. Die Meinung des Kindes übergehen oder seine Sicht nicht ernst nehmen. Keine Zeit für einfach nur reden. Ich will einfach plaudern, Papa. Kinder nicht loben oder ermutigen. Man hört immer vom Papa, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch, aber nie, du hast das richtig gemacht. Das war gut, das war super. Versprechen nicht einhalten. Züchtigung in Gegenwart von anderer. Jemanden jetzt korrigieren vor anderen Leuten. Das ist sehr erniedrigend. Zu wenig Freiheit, zu viel Freiheiten. In beide Richtungen. Körperliche Misshandlung, Hohn und Spott, unrealistische Erwartungen. Lieblingskinder haben. Das ist ja ganz schlimm, oder? Ich kann nie so gut sein wie mein Bruder, wie meine Schwester. Oh, das macht zornig. Weltliche Erziehungsmethoden, die in Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Ja, 25 Dinge. Wenn du jetzt neugierig bist, lese das Buch. Wenn du Angst hast, also wie kann, oder nicht Angst, aber wenn du sagst, ich möchte wirklich nicht meine Kinder zum Zorn anreizen, es gibt gute Hilfsquellen, Bücher, die dir helfen können, das zu verstehen. Weil das ist alles da wirklich echt. Okay? So, als erstes, wir Väter, wir dürfen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Und jetzt zum Schluss, ganz einfach. Aktiv. Sei aktiv in der Erziehung eurer Kinder in Heiligkeit. Wir haben das gelesen in Hebräer Kapitel 12. Wir lesen es jetzt nicht einmal, noch einmal. Aber es ist unsere Verantwortung als Väter. Aktiv im Leben unseres Kindes, das Kind zu erziehen. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Unsere Zeit ist aus, aber zum Schluss einfach. Liebe Väter, die hier sind und auch Väter, die vielleicht das im Internet hören, wenn der christliche Vater ein Phantomvater ist, und das wisst nur ihr, ich habe jetzt keine Vorwürfe gehört, so ich mache hier jetzt keine Vorwürfe, es ist nur ein wichtiges Thema. Wenn der christliche Vater ein Phantomvater ist, dann hat er sicherlich viele Ausreden dafür. Arbeit, müde, die Kinder haben keine Zeit für mich, weiß nicht, was ich tun soll. Aber diese Ausreden sind nur bloß eine Darstellung des fleischlichen Seite des Mannes, sein Fleisches, nicht des Geistes, nicht was Gott in ihm bewirkt. Dieser Papa würde sich besser ausdrücken, wenn er ehrlich sagen würde, mir ist meine eigene Faulheit wichtiger als meine Verantwortung als Vater. Und wer würde sowas wirklich sagen, ohne sich zutiefst zu schämen? Wir haben eine Verantwortung, die absolut wichtig ist, Männer. Und liebe Geschwister, unser himmlischer Vater ist nie faul. Er ist nie ein Versager. Er ist immer treu. Er ist nie sündig. Und alleinerziehende Mütter, die da sind heute, oder Kinder, die keinen Vater haben, oder Erwachsenen, die einen sündhaften, schlechten Vater hatten, vergiss nicht, dass dein himmlischer Vater für dich sorgt, dass er treu ist. Lerne ihn tiefer kennen. Genieße den himmlischen Vater, der dich sieht, der dich kennt, der dich wirklich zur Hilfe steht. Verlass dich auf ihn und genieße ihn. Amen. Lass uns miteinander beten.